ARD.
Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt. Es ist Fußball-WM und ihr startet im Freundeskreis eine Tipprunde, bei der man für jedes Spiel eine Prognose abgibt und am Ende die Person gewinnt, die die meisten Ergebnisse richtig vorhergesagt hat. Und dann passiert Folgendes. Der Kumpel, der überhaupt keine Ahnung von Fußball hat und nur spontan gefragt wurde, ob er mitmacht, spielt ganz vorne um den Titel mit. Und der Experte im Freundeskreis, der am meisten von Fußball weiß und alle Spieler und Teams kennt, landet irgendwo im Mittelfeld. Dass Expertenwissen nicht immer dabei hilft, gute Prognosen zu treffen, das gibt es auch in anderen, sogar existenziellen Bereichen. Beispiel: Als Russland 2022 den Angriffskrieg auf die Ukraine startete, waren es gerade viele Russland-Insider, die gesagt haben, so weit geht Putin nicht. Und in der Vergangenheit finden wir noch viel mehr Beispiele für Vorhersagen, die überhaupt nicht eingetroffen sind. 1946 war der damalige Chef der Filmproduktion 20th Century Fox sicher, dass der Fernseher sich nie durchsetzen werde, weil niemand Lust habe, jeden Abend in einen Kasten zu starren. Und der Chef der Computerfirma DEC sagte vor 50 Jahren, es gebe keinen Grund, warum irgendjemand einen Computer zu Hause haben wollen würde. Ich bin Dominik Carlos und möchte herausfinden, gibt es Tricks, wie man zukünftige Ereignisse besser prognostizieren kann? Welche Rolle spielen dabei Daten? Und welche Ereignisse lassen sich besser vorhersagen als andere?
IQ, Wissenschaft und Forschung.
Gleich vorneweg. In dieser Folge geht es nicht um Prophezeiungen oder Horoskope. Auch geht es hier nicht um Wetter- und Klimavorhersagen. Dazu könnte man ganze Podcast-Serien machen, weil das Thema so umfangreich ist. Mich interessieren Prognosen von Expertinnen und Experten zu zukünftigen gesellschaftlichen Ereignissen. Solche wie die von Roger Babson im Jahr 1929. Roger Babson war Statistiker und Wirtschaftsexperte und berühmt dafür, dass er den Black Thursday, den wohl folgenreichsten Börsencrash der Geschichte, richtig vorhergesagt hat. Im September 1929, ungefähr 6 Wochen vor dem großen Börsenkrach, hatte er in einer Rede gewarnt, dass genau das passieren würde. War Roger Babson ein Hellseher, ein Genie? Prognoseexperten würden das anzweifeln. Denn Roger Babson hatte über Jahre immer wieder vor einer Wirtschaftskrise gewarnt, bis sie eben irgendwann eingetroffen ist. Und das kann jeder. Eine gute Prognose muss einen klaren Zeitraum nennen, damit man sie überprüfen kann. Diese Forderung stammt von Philip Tetlock, Psychologe der US-Elite-Uni University of Pennsylvania. Tetlock ist eine der wichtigsten Stimmen im Bereich der Vorhersageforschung. Seine Erkenntnisse haben viel über den Haufen geworfen, was man bisher über Vorhersagen zu wissen meinte. Aber dazu später mehr. Tetlock hat sich schon in den 1980er Jahren gewundert, dass die Medienlandschaft voller Vorhersagen ist, dass unzählige Experten und Wissenschaftlerinnen im Fernsehen und Radio ihre Prognosen zu politischen Ereignissen abgeben, aber niemand mal prüft, ob die denn eigentlich recht haben. Tetlock fand das absurd. In Superforecasting, die Kunst der richtigen Prognose, schreibt er:
Jeden Tag treffen Investoren, Politiker und Alltagsmenschen Entscheidungen aufgrund von Vorhersagen, deren Qualität unbekannt ist. Kein Baseballteam der Welt wird auf die Idee kommen, einen Spieler zu kaufen, ohne sich seine Spielstatistik anzuschauen. Aber wenn es um politische Prognosen geht, die weitaus wichtigere Entscheidungen beeinflussen als ein Baseballspiel, geben wir uns auch ohne Statistik zufrieden.
Messen ist aber die Voraussetzung für Verbesserung. Tetlocks Beispiel ist die Medizin. Die hat erst dann richtig Sprünge gemacht, als man begann, Therapien und Diagnosen mittels Daten systematisch zu bewerten. Und als das Bauchgefühl und ungeprüfte Konventionen unwichtiger wurden. Tetlock wollte also selbst überprüfen, wie gut die ganzen Expertenprognosen wirklich sind und führte eine intensive Langzeitstudie durch. 20 Jahre, von 1984 bis 2004. Dafür ließ er 284 Experten aus Medien, Wirtschaft, Wissenschaft und Regierungsbehörden Vorhersagen treffen. Zu Ereignissen aus Politik und Wirtschaft der nächsten 10 Jahre. Insgesamt sammelte er fast 28.000 Prognosen ein. Und dann hieß es, abwarten und schauen, wer recht hatte. 2004 waren die Ergebnisse ausgewertet und sie schlugen ziemlich ein. Denn Tetlocks Erkenntnis war ernüchternd. Die durchschnittlichen Experten haben nicht besser abgeschnitten als zufällige Aussagen. Oder, wie es Tetlock ausgedrückt hat, man hätte in vielen Fällen genauso gut einen Schimpansen auf eine Dartscheibe schmeißen lassen können. Warum das mit den Prognosen so schwierig ist, soll mir der Futurologe Karl-Heinz Steinmüller sagen. Zukunft ist schon lange sein Metier, auf ganz unterschiedliche Weise. In der DDR war er einer der gefragtesten Science-Fiction-Schriftsteller. In den letzten Jahren hat er unter anderem an der RWTH Aachen und der Freien Universität Berlin Zukunftsforschung gelehrt. Außerdem ist er wissenschaftlicher Direktor des Beratungsunternehmens Z.
Zukunftsforschung bedeutet, dass man mit sehr viel Skepsis an alles herangeht und versucht eben primär die Unsicherheiten zu erfassen. Und man hat dieses falsche Bild, das sind die, die eigentlich die Zukunft besser kennen als die anderen, die wissen nur besser als die anderen, dass sie die nicht kennen.
Karl-Heinz Steinmüller sagt, eine Hürde für eine gute Prognose ist der Confirmation Bias oder Bestätigungsfehler. Der sorgt dafür, dass wir die Informationen wahrnehmen, die unsere Überzeugungen bestätigen und die widersprechenden aber ausblenden. Und das verzerrt unsere Weltsicht. Besonders unpräzise bzw. falsch wird es, wenn Wunschdenken dazukommt. Angenommen, wir sind Vegetarier und haben immer mehr Freunde, die auch auf Fleisch verzichten. Wenn wir dann gefragt werden, wie sich der Fleischkonsum entwickelt, würden wir vielleicht sagen, der geht in den nächsten Jahren zurück, sehen wir ja selbst. Und lägen damit ziemlich wahrscheinlich daneben, weil wir übersehen haben, dass weltweit der Fleischkonsum pro Kopf seit Jahrzehnten konstant gestiegen ist. Auch eine riesige Hürde, die wir im Privaten kennen, vor der aber auch Experten nicht gefeit sind, Gruppendenken. Man passt sich den Einschätzungen der anderen Expertinnen und Experten an. Oft unbewusst, manchmal aber auch, weil es weniger riskant für den eigenen Ruf ist. Außerdem, sagt Steinmüller, viele unterschätzen vollkommen die Trägheit von Gesellschaften. Am Anfang der Corona-Pandemie haben zum Beispiel viele gedacht, jetzt kommt eine neue Ära der Nachhaltigkeit. Wir schaffen Geschäftsreisen ab und reisen nur noch klimagerecht. Ich kann mich da an einige solcher Prognosen erinnern, die durch Social Media gingen.
Man fällt immer wieder in die alten Muster. Also gerade bei Fernreisen ist es damals viel diskutiert worden. Oder schon nach 9/11 wurde auch schon Fernreisen und sowas diskutiert. Wenn jetzt überall Terror droht und dann bleibt man lieber in den eigenen vier Wänden. Ja, denkst du, man muss nicht nur die Dynamik, sondern auch die Inertia, die Trägheit der Systeme berücksichtigen.
Und noch ein Fehler sieht Steinmüller immer wieder. Dass anhand der Daten weniger Jahre viel zu leichtfertig extrapoliert wird, also von der Vergangenheit auf die Zukunft geschlossen wird.
Oft, wenn man in die Charts reinschaut, die dann von Unternehmensberatern und Trendforschern veröffentlicht werden, dann haben die vielleicht die drei letzten Zahlen für die drei letzten Jahre drin und Zahlen für die nächsten 10 Jahre, um dann eine tolle Zukunft auszumalen. Und ich versuche meinen Studenten beizubringen, dass man in der Trendforschung mindestens 3 bis 5 Mal so viel Vergangenheit braucht wie Zukunft, die man vorhersagen will. Also, dass man wirklich eine solide Basis braucht.
Also, Zwischenfazit. Auch Expertinnen und Experten liegen Denkfehlern auf, die uns allen auch im Alltag Fallen stellen. Und Zukunftsforschung heißt erstmal, sich eingestehen, dass sie unsicher ist, was ja eigentlich nicht überraschend sein sollte. Jetzt muss ich aber schon mal klar sagen, es gibt einige Disziplinen, da klappt das mit den Vorhersagen oft ganz wunderbar. In der Astronomie zum Beispiel, wo die physikalischen Gesetze und Kräfte morgen die gleichen sind wie heute, also nach menschlichen Maßstäben stabil sind. Die nächste Sonnenfinsternis oder die Gezeiten kann man prima ausrechnen. Auch das Wetter morgen lässt sich, mit Abweichungen klar, aber im Prinzip sehr zuverlässig berechnen. Philip Tetlock ist selber mittlerweile auch gar nicht mehr glücklich über seine Metapher mit dem dartschmeißenden Affen, weil zu viele Leute das missverstanden haben, so als wären alle Aussagen von Experten nur so gut wie der Zufall, und das ist ja Unsinn. Außerdem bezieht sich das mit dem Affen auf den Durchschnittswert. Manche der Expertinnen und Experten waren nämlich immerhin besser als andere. Tetlock sind zwei unterschiedliche Expertentypen aufgefallen, und er nannte sie nach einer antiken Fabel Igel und Füchse. Der Igel urteilt von seiner Meinung und seinem Weltbild aus und benutzt häufiger Wörter wie des Weiteren. Der Fuchs ist pragmatischer und bezieht eher andere Meinungen mit ein. Er benutzt häufiger Wörter wie andererseits. Und die flexibleren Füchse waren eindeutig besser als die festgefahrenen Igel. Die Studie von Philip Tetlock ist nun seit über 20 Jahren draußen. Seitdem hat KI und datenbasierte Analyse einen extremen Sprung gemacht. Ich frage mich, was können wir mittlerweile eigentlich alles ausrechnen? Ich rufe Katharina Morig an. Sie ist Informatikerin an der TU Dortmund und Expertin für maschinelles Lernen. Maschinelles Lernen, das heißt, dass Algorithmen Unmengen an Daten auslesen und daraus Muster erkennen und eben auch Prognosen treffen. Morik sagt, in einigen Bereichen funktioniert das jetzt schon sehr gut. Zum Beispiel, um einzuschätzen, wie sich Unternehmen entwickeln.
Maschinelles Lernen kann man ja betrachten als die Kunst der Vorhersage. Und das können wir zum Beispiel in der Produktion, also beim Produzieren von Gütern, da können wir während des Prozesses vorhersagen, ob am Ende das Produkt den Qualitätsanforderungen der Bestellung entsprechen wird. Und jetzt ist das Interessante, wenn es das nicht tut, dann können wir gucken, ob tatsächlich, wenn wir die Produktion umstellen, ein anderer Auftrag, der andere Qualitätsanforderungen hatte, noch erfüllt werden kann.
Morik sagt, je mehr Daten wir bekommen, desto präziser können wir Prognosen treffen. Aber nicht zu jeder Frage.
Sowas wie, wird es einen Krieg geben oder so, das ist entschieden zu schwierig. Man könnte gar nicht die Daten erheben, die man brauchen würde, um das vorherzusagen.
Auch den Börsenkurs kann kein Algorithmus vorhersagen. Zu viele kaum berechenbare Faktoren spielen damit, wie etwa die Psychologie der Anleger. Dass man jedes erdenkliche Ereignis vorhersagen könnte, wenn man nur die Daten hätte, das ist ohnehin ein Gedanke aus dem 19. Jahrhundert. Da hat man sich die ganze Welt wie ein Uhrwerk vorgestellt, dessen Bewegungen man einfach ausrechnen kann. So läuft das natürlich nicht. Die Welt ist in vielen Bereichen viel zu kompliziert. Der berühmte Butterfly-Effekt aus der Chaostheorie, wonach ein Flügelschlag eines Schmetterlings auf der anderen Seite der Welt einen Wirbelsturm auslösen kann, ist natürlich eine Metapher. Aber er meint genau das. Dass kleinste Abweichungen und Ereignisse gigantische Folgen haben können. Überall, wo Menschen mit unterschiedlichsten Interessen im Spiel sind, wie eben bei Börsenkursen oder Finanzkrisen oder Geopolitik, wird's ganz schwierig. Beispiel: arabischer Frühling. Ein tunesischer Gemüsehändler zündet sich an und dann stürzen Regime in Nordafrika und ein Bürgerkrieg im Nahen Osten bricht aus, der dann wiederum die sogenannte Flüchtlingskrise in Europa mit verursacht. Wie hätte man das vorhersehen sollen?
Es gibt Verfahren, wie man mit der Zukunft umgehen kann, wie man auch unter hoher Unsicherheit Aussagen über Zukünftiges treffen kann. Aber das setzt immer voraus, dass wir bewerten können, wo die Hauptunsicherheit liegen und wie schwer die sich auswirken können.
Seriöse Zukunftsforschung, sagt Karl-Heinz Steinmüller, macht wegen den ganzen Unberechenbarkeiten nicht klare Vorhersagen, sondern arbeitet verschiedene Szenarien aus und beschreibt, wovon die abhängen. Wie lange zum Beispiel der Krieg in der Ukraine dauert, hängt davon ab, wie lange die Ukraine durchhalten kann. Und das wiederum zum Beispiel davon, wie die Unterstützung des Westens ausfällt. Das war das Ergebnis einer Analyse, bei der Steinmüller beteiligt war. Dass ein paar Jahre später in den USA Trump wiedergewählt wird und sich die außenpolitische Rolle der USA radikal ändert, das hatte Steinmüllers Team nicht vorhergesehen. Die Zukunftsforschung spricht hier von einer Wildcard, also ein Ereignis, das beim Vorhersagen keiner auf dem Schirm hatte, das dann aber alle Prognosegerüste umwirft. Der Mauerfall ist so ein Beispiel, 9/11 oder auch Corona. Wenn Wildcards immer wieder dicke Striche durch die Rechnung machen, heißt das, man kann in solchen Situationen das mit den Prognosen gleich sein lassen? Jemand, der sich diese Frage gestellt hat, ist Professor Gerd Gigerenzer. Der Psychologe ist Direktor des Harding-Zentrums für Risikokompetenz an der Uni Potsdam und hat viel zur Entscheidungsfindung und Prognosen in instabilen Systemen geforscht. Er und Philipp Tetlock kennen sich persönlich. Gigerenzer sagt, wenn viel Unerwartetes geschehen kann, helfen nicht mal komplizierte Berechnungen viel.
Menschliche Beziehungen und menschliches Verhalten ist höchst instabil. Deswegen können auch die kompliziertesten KI-Modelle, zum Beispiel, nicht gut vorhersagen, ob jemand, der angeklagt ist, in den nächsten 2 Jahren wieder eine Straftat beginnt.
Kompliziert heiße in solchen Fällen nicht automatisch gut. Und Gigerenzers Musterbeispiel ist Google Flu Trends. Das war eine Funktion von Google, die basierend auf Statistik vor Grippewellen warnen sollte. Ein ambitioniertes Ziel, denn das Verhalten von Viren ist sehr schwer vorherzusagen, wie wir ja noch gut aus der Corona-Zeit wissen. Der Algorithmus hinter Google Flu Trends war extrem kompliziert, mit Dutzenden, teilweise geheimen Faktoren. Und obwohl der Algorithmus angepasst und nochmal verkompliziert wurde, hat er langfristig einfach nicht zuverlässig funktioniert und der Service wurde eingestellt. Gigerenzer sagt, Google Flu Trends ist gescheitert nicht trotz der Komplexität, sondern gerade deswegen. In unberechenbaren Feldern kann man eher mit einer robusten, einfachen Heuristik, sprich einer Faustregel, weiterkommen. In einem Experiment hat Gigerenzer gezeigt, dass man mit einer simplen Rechnung, die sich auf eine einzige Zahl stützt, in dem Fall die Zahl der grippebezogenen Arztbesuche der vergangenen Woche, den Grippeverlauf besser prognostizieren konnte als der Google-Algorithmus. Dass eine Prognose-Faustregel besser sein kann als eine komplexe Formel, das gilt auch für andere Bereiche wie den Sport. Zurück zum Anfangsbeispiel mit dem WM-Tippspiel. Auch dazu hat Gigerenzer geforscht und herausgefunden, dass Laien mit einer Faustregel wie »Ich tippe einfach für die Mannschaft, von der ich schon mal gehört habe« besser abschneiden können als Expertinnen und Experten, die sich in Details verlieren.
Wir haben das in vielen Situationen untersucht, zum Beispiel in den Vorhersagen aller Wimbledon-Herrenspiele. Und es hat sich immer wieder gezeigt, dass Personen mit Halbwissen, in diesem Fall Amateur-Tennisspieler, die sehr oft diese Heuristik verwenden können, weil sie von einem Spieler gehört haben, von anderen noch nicht, genauso gut und oft besser sind als die Wimbledon-Experten, die das Seeding machen.
Seeding heißt, die Tennisspieler so im Turnier zu verteilen, dass der Wettbewerb fair und spannend bleibt. Wer damit beauftragt ist, kennt sich also wirklich aus. Gigerenzer gibt mir Folgendes auf den Weg. Wer eine Prognose treffen will, sollte sich erst überlegen, mit was für einem System er es zu tun hat. Gelten dort klare Gesetze, wie beim Schach oder den Planetenbahnen, dann sollte man Daten sammeln und rechnen. Wenn nicht, kann man mit einer Faustregel unter Umständen weiterkommen als mit viel Nachdenken. Es gibt aber Menschen, die Prognosen zu instabilen Systemen treffen und mit mehr als nur Faustregeln arbeiten und dabei erstaunlich oft richtig liegen. Auf sie ist Philipp Tetlock in seiner Forschung gestoßen. Tetlock hat nämlich nicht nur die dürftige Trefferquote von Expertenprognosen enthüllt, er hat sich auch gefragt, wie es besser geht und ein weiteres Experiment gestartet. Das Good Judgment Project. Dafür hat er tausende freiwillige Prognosen treffen lassen. Laien, eben keine Experten, sollten unter anderem auch sehr weitreichende Fragen beantworten wie: Wird Griechenland nächstes Jahr die Eurozone verlassen? Wie wahrscheinlich ist dieses Jahr ein israelischer Präventionsschlag auf iranische Atomanlagen? Das war im Jahr 2011 und der Fragenkatalog bestand aus fast 500 Fragen. Der Zeitraum war so bemessen, dass man schon nach einem Jahr sagen konnte, wer öfter recht hatte. Und Tetlock fiel auf: Manche hatten sehr oft recht. Den besten 2% gab er den zugegebenermaßen etwas reißerischen Namen Superforecaster. Und mit seinen Superforecastern trat Philipp Tetlock bei einem Prognosewettbewerb an. Die US-amerikanischen Sicherheitsdienste hatten den ausgerichtet, weil sie auch wissen wollten, wie sie bessere Vorhersagen treffen können. Und Tetlocks Superforecaster hatten eine um fast 80% höhere Trefferquote als die Kontrollgruppe und waren selbst besser als die Analysten der Sicherheitsdienste, die auf Insiderwissen zugreifen konnten. Philipp Tetlock war sich jetzt sicher. Eine gute Vorhersage hängt nicht von Intelligenz oder Expertenwissen ab, sondern von der Art zu denken. Wie Tetlock in Superforecasting, die Kunst der richtigen Prognose, schreibt:
Vorhersehung ist keine mysteriöse Gabe, die manche von Geburt an haben, sondern das Ergebnis einer bestimmten Art, Informationen zu sammeln und seine Glaubenssätze zu ändern. Diese Denkmuster kann sich jede reflektierte und entschlossene Person aneignen.
Jemand, der damals bei dem Good Judgment Project zu den besten 2% gehört hat, ist Roman Hagelstein. Hauptberuflich arbeitet Hagelstein in der Finanzwirtschaft. Nebenbei gibt er als sogenannter Superforecaster Prognosen ab. Aus dem Forschungsprojekt von Tetlock wurde nämlich ein wirtschaftliches Institut, das Prognosen für Geld anbietet, zu geopolitischen und wirtschaftlichen Fragen. Hagelstein sagt: In möglichst vielen Bereichen auf dem aktuellen Stand zu sein, ist wichtig. Wer gute Vorhersagen treffen will, muss sich aber erstmal eingestehen, dass das eigene Wissen begrenzt ist und die eigene Meinung wenig wert.
Wir haben weniger diese Overconfidence, die viele Menschen haben, also die sehr überzeugt sind von der eigenen Überzeugung. Und der Fachexperte ist halt in der Regel besonders overconfident, besonders viel Selbstüberschätzung. Dadurch, dass er der Experte ist und das jahrelang studiert hat, glaubt er häufig, dass vieles so bleiben wird, wie es schon die letzten Jahre war. Also bei Russland-Experten zum Beispiel ist dieser Fall relativ häufig, dass in den 80er Jahren halt die meisten Sowjetunions-Experten oder Kremlinologen gedacht haben, oh ja, die Sowjetunion, die gibt es jetzt 30 Jahre, die wird es noch weitere 30 Jahre geben. Und die waren dann am überraschtesten oder mehr überrascht als die Gesamtbevölkerung, als dann alles zusammengebrochen ist.
Dann haben Superforecaster nach Tetlocks Erkenntnissen etwas, das Hagelstein aktive Open-Mindedness nennt. Also die Bereitschaft, sich auch mit Meinungen und Denkmustern auseinanderzusetzen, die so gar nicht den eigenen entsprechen. Dass der Brexit so überraschend kam, liegt für Hagelstein auch daran, dass viele Journalistinnen und Experten einfach zu sehr von ihrer Bubble ausgegangen sind. Ich habe Roman Hagelstein gefragt, wie er beantworten würde, ob die Bauarbeiten der zweiten Stammstrecke in München pünktlich fertig werden. Ein milliardenschweres, immer wieder verschobenes und mehrfach teurer angesetztes Infrastrukturprojekt. Hagelsteins Vorgehen ist bei jeder Fragestellung ähnlich.
Also bei solchen großen Projekten, hier würde ich zuerst mal auf die Base Rate gehen und gucken, also wie häufig sind solche Projekte erfolgreich und wie häufig sind sie on budget. Und da würde ich sagen, für Riesenprojekte ist die Chance ungefähr 50-50. Wir haben Projekte, die sehr erfolgreich sind, wo auch die Governance sehr gut ist. Zum Beispiel das neue Terminal in Frankfurt wird wahrscheinlich on budget und on time sein. Aber wenn man den Bahnhof in Stuttgart nimmt, der ist ja auch mehrmals verzögert worden, oder den Flughafen in Berlin. Also solche Großprojekte sind in der Regel teurer und dauern länger als gedacht. In München direkt würde ich auch nochmal die Qualität der lokalen Governance ein bisschen noch dazu nehmen wollen und nochmal gucken, wie ist denn die aktuelle Deadline? Ist sie tatsächlich sehr eng geplant oder ist es so, dass da tatsächlich noch Puffer dafür sind, für bestimmte Dinge? Also wer hat denn die geplant, diese Deadline? Ist das eine politische Ambition oder ist es eher jemand, der Erfahrung mit sowas hat und dann eine realistische Einschätzung geben kann. Und dann würde ich darauf eben eine Wahrscheinlichkeit setzen, die vielleicht, was weiß ich, im Lichte der vergangenen großen Infrastrukturprojekte in Deutschland vielleicht bei 20-25% liege, dass sie es können.
Der Ansatz von Philipp Tetlock ist eben, man muss kein Ingenieur sein und gar nicht in irgendwelche Baupläne reingehen, um sich die entscheidenden Fragen zu stellen. Wie oft sind denn Großbaustellen generell pünktlich? Was könnte der Fertigstellung im Weg stehen? Diese Strategie soll vermeiden, bei Prognosen sich in falsche Details zu verlieren. Aber ein klares Ja oder Nein lässt sich auch so nicht vorhersagen. Ich fasse also zusammen. Unsere Zukunft teilt sich quasi in zwei Bereiche. Stabile Bereiche wie Astronomie, die sich in der Regel gut berechnen lassen und in der komplexe Computermodelle sehr effektiv sind. Und instabile Bereiche, Finanzmärkte, Sportereignisse, Politik, überall wo Menschen agieren. Da sind Prognosen sehr schwer. Die Zukunftsforschung versucht sich mit Szenarien anzunähern. Unser Zukunftsforscher Steinmüller nennt das Unwissensmanagement. Und manchmal kommt man damit Faustregeln weiter als mit komplexen Rechenmodellen, wie die Forschung von Gerd Gigerenzer zu Wimbledon oder Grippewellen gezeigt hat. Eine weitere Methode, wie man für instabile Systeme Prognosen treffen kann, ist, wie sie Philipp Tetlock in seiner Studie mit den sogenannten Superforecastern deutlich gemacht hat. Sie versuchen, menschliche Denkfehler abzulegen und sich statt Fachwissen das für die Frage entscheidende Wissen drauf zu schaffen, also zum Beispiel die allgemeine Häufigkeit eines Ereignisses. Aber auch sie können sich täuschen. Die Superforecaster messen regelmäßig ihre Vorhersagewerte und wer zu oft daneben liegt, verliert seinen Status auch wieder. Eine Sache frage ich mich jetzt noch. Wir haben ja gehört, dass KI-gestützte Prognosen in stabilen Systemen schon sehr präzise Vorhersagen machen können. Gefühlt kommt ja jede Woche eine neue KI-Innovation raus. Wäre es nicht denkbar, dass uns ChatGPT irgendwann für alles die perfekte Prognose geben kann? Also auch für Börsenkurse, Fußballturniere oder Erfindungen der Zukunft? Karl-Heinz Steinmüller ist da sehr skeptisch. Denn zum einen sind die Daten, auf denen die Funktionsweise der Sprachmodelle wie ChatGPT beruht, mehrere Jahre alt und haben damit eine Schlagseite in Richtung Vergangenheit.
Das nächste ist, dass natürlich völlig neue, unerahnte Entwicklungen, die muss man sich quasi spekulativ vorstellen. Das heißt, man müsste dann diese Maschinen auf eine spezielle Weise zum Halluzinieren verleiten. Und da nun festzustellen, was davon gut ist und was gültig ist, ist sehr schwierig.
Auch bei umstrittenen, unklaren Themen wie Energiewende könne KI nicht wirklich helfen. Da muss der Mensch ran. Der Zukunftsforscher geht für die Prognose Zukunft von einem Hybridmodell aus. Die besten Vorhersagen werden Menschen treffen, die dabei aber durchaus eine KI zu Hilfe nehmen. Bei all den Ungewissheiten können wir uns aber einer Sache sicher sein, gibt mir Karl-Heinz Steinmüller noch mit auf den Weg.
Wir alle werden von künftigen Ereignissen überrascht werden, egal ob wir Superforecaster sind oder ob wir nur ganz normal private Vorhersagen machen. Das einzig Sichere an der Zukunft ist die Überraschung.
Das war IQ, Wissenschaft und Forschung. Ich bin Dominik Carlos und habe euch von der Schwierigkeit, Prognosen zu treffen, erzählt. Und von Methoden, darin besser zu werden. Schön, dass ihr dabei wart. Falls ihr mehr über automatisierte Prognosen lernen wollt, empfehle ich euch die IQ-Podcast-Folge meines Kollegen Oliver Buschek. Er geht der Frage nach, wie KI dabei helfen kann, bessere Diagnosen zu treffen und zum Beispiel Hautkrebs erkennen kann. Den Link findet ihr in den Shownotes.